Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, Geschäftsführer beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Björn Schneider über Selbstorganisation mit Stützrädern, wie Organisationen entscheiden und sinnvolle Anschlussverwendung für Manager. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Ich habe deinen Jobtitel beim ersten Lesen als Holacracy statt Holacracy gelesen. Um im Bild zu bleiben, wie vollständig verrückt müsste man sein oder muss man sein, um ohne Not in einem Unternehmen mit knapp 2000 Mitarbeitenden sowas wie Selbstbestimmung einzuführen?
Ziemlich, glaube ich. Ich glaube, man braucht eine gesunde Portion, heute würde ich sagen, Idealismus. Also so, dass man denkt, man hätte die Welt verstanden und könnte jetzt einfach so, weil man das jetzt verstanden hat, Selbstorganisation in der Firma machen. Und da legt man eben einfach los und erzählt allen Leuten das, was auch ganz viele andere Berater erzählen und das, was ganz viele Buchautoren in Büchern schreiben. Und wenn es gut läuft, so war das da, dann sind auch, also auch eine kritische Masse ist dann begeistert davon und dann darf man das tun, um dann nach 2-3 Jahren ungefähr, so in meinem Fall, festzustellen, ich habe eigentlich keine Ahnung davon, wie das geht. Also ja, ich würde sagen, man muss schon einigermaßen verrückt sein. Ja.
Und damit herzlich willkommen, Björn Schneider. Wie schon in der Eingangsfrage angeklungen, beschäftigst du dich als Holacracy and Agile Coach bei der Hypoport schon seit Jahren. Wie viele? 4? Ganz praktisch mit der Frage.
Ich rechne gerade selber nach und es dauert ein bisschen. 7. Ja, 7. Genau.
Aber nicht die ganzen 7 mit Holacracy, ne?
Nee, richtig. Ich war ungefähr ein Jahr bei Hypoport und bin dann auf das erste Training gegangen, Ende 2014.
Okay, schon
nach Amsterdam zu Brian Robertson. Und dann hat es aber noch mal 2-3 Jahre gedauert, bis wir dann wirklich den ersten Piloten vor der Brust hatten.
Für diejenigen von den Hörern, die jetzt sagen, hola, kra, was, vielleicht einmal ganz kurz. Es geht letztendlich ganz praktisch um die Frage, wie Menschen, Organisationen besser zusammenarbeiten, wenn ich das jetzt mal so auf einen ganz schnöden Punkt bringen wollen würde. Was sind denn da für dich nach all den Jahren jetzt die wichtigsten Erkenntnisse und Erfahrungen, was diese Frage angeht?
Also erstmal ist das jetzt irgendwie so ein Rahmenmodell, Framework, Methoden, wie man gut zusammenarbeiten kann. Und das ist halt nur ein Modell. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere. Und das ist nur eins. Also es ist auch nicht die Wahrheit, wie alle anderen auch nicht. Was ich finde ist, weswegen es, also ich finde es so bei dem Überblick, den ich habe, als das Beste, weil es einen guten Rahmen gibt, um sich auf den Weg zur Selbstorganisation zu machen. Also von dem heute würde ich sagen, ja, keiner so richtig weiß, was das ganz konkret, also so ganz konkret für jeden Job, in jeder Situation eigentlich heißt. Und um sich da auf den Weg zu begeben, ist Holacracy richtig gut geeignet, finde ich. So, und ob man das jetzt Selbstorganisation, New Work oder irgendwas mit Zahlpunkt Null nennt, das ist jetzt eigentlich auch egal, weil es im Kern irgendwie immer um das Gleiche geht.
Was ist der Kern? Wikipedia beschreibt es als, also Holacracy oder Holokratie, wer das bei Wikipedia sucht, muss es mit Holo suchen, Holokratie, als systematische Entscheidungsfindung. Böse Zungen behaupten, es würde formale Hierarchie letztendlich nur durch Bürokratie ersetzen, denn das Regelwerk, die sogenannte Verfassung, ist ganz schön umfangreich. Hm. Was bedeutet es für dich konkret? Warum, du hast es angedeutet, habt ihr euch für das Werk entschieden?
Wir haben uns dazu entschieden, das muss man erstmal sagen, nicht aus einer Not heraus. Also es würde ich auch nicht empfehlen, wenn da irgendein Problem ist und man denkt, jetzt mache ich dann Holacracy und dann löse ich dieses Problem, dann würde ich heutzutage sagen, ja, vielleicht löst du damit auch was, aber du kriegst auf jeden Fall auch eine ganze Menge neuer Probleme. Und weswegen wir das gemacht haben, ist eigentlich das Lösen eines Luxusproblems. Also alles läuft gut, wir haben eine gute Kultur, die Geschäftsmodelle funktionieren, zumindest ist es so, dass wir insgesamt als Hypoport-Netzwerk gut dastehen. Und jetzt stellen wir uns die Frage als Organisation, was können wir denn heute tun, So dass das in Zukunft wohl auch noch so ist. Also das ist im Grunde genommen eben, sind das Vorsorgemechanismen und die kosten heute und heute haben wir auch das Geld, um das zu bezahlen. Und deswegen haben wir damit angefangen.
Aber was hat euch dazu gebracht, in Frage zu stellen, dass das funktionierende jetzige System in Zukunft nicht mehr trägt?
Ja, das sind schon die Zusammenfassung aller Berater, Stimmen und Buchautoren, die sagen, hier ändert sich was in der Arbeitswelt, in dem, wie wir miteinander umgehen. Und diesen Bogen kann man jetzt beginnend vom Taylorismus, also der Industrialisierung und dem Taylorismus spannen und dann schon auch über die letzten Jahrzehnte sehen, dass sich die Arbeitswelt verändert. Von dem Lösen von konstanten und wiederkehrenden Problemen, was macht man dann ja gerne in funktionaler Teilung oder Fließbandarbeit, hin zu dem Lösen von komplexen Problemen, was letztendlich seit mehreren Jahren, wenige Jahrzehnte in dem agilen Mindset ja auch schon eingebacken ist. Also in dem komplexen Umfeld ist es halt nicht mehr so, dass ich ein Problem vollständig verstehe, sondern dass, wenn ich anfange, dieses Problem zu lösen, sich die Rahmenparameter für dieses Problem wieder verändern. Also das Problem verändert sich und damit die Lösung. Das heißt, ich kann halt keine Pläne über Jahre irgendwie oder auch nur über wenige Monate machen und der Meinung sein, dass dieser Plan dann so eintreten wird, sondern ich muss immer ausprobieren. Ich muss immer für bestimmte Zeiträume etwas annehmen, was ausprobieren und dann wieder gucken, was hat sich verändert, was habe ich geschafft und in welche Richtung muss ich jetzt. Und während das die Agilisten schon lange verstanden haben und in Frameworks wie Scrum, Kanban zum Beispiel umsetzen, ist es auf Organisationsebene noch nicht angekommen. Und das ist sozusagen, für mich ist das ein Fortschreiben dieses Gedankens auf Organisationsebene.
Und was sind da für dich die Kerngedanken, wenn ich dich jetzt erzählen höre und auch mal ein bisschen reflektiere? Wir haben ja selber beim Unternehmen hier, Smartsteuer, auch ähnliche Wege gegangen, ohne das formale Konstrukt Holokratie. Dann waren zwei für mich wesentliche Themen oder Überzeugungen aus diesen Büchern und Beratern und aber aus der eigenen Erfahrung auch. Bei Entscheidungen A, wegzukommen von der Hypothese, dass derjenige, der am höchsten ist in der Hierarchie, immer auch die besseren Entscheidungen treffen kann. Mhm. Und B, dass die Geschwindigkeit der Entscheidungen, wie sie auf diese Weise funktioniert haben in der Vergangenheit, nämlich hierarchisch eine Ebene nach oben gereicht und die wieder nach oben und so, viel zu langsam sind, um quasi in dem dynamischen Markt schnell genug Lösungen zu finden, weil du, wie ja schon angedeutet hast, eben plötzlich keine komplizierten, sondern komplexe Entscheidungen zu treffen hast oder eben nur durch Versuch und Irrtum letztendlich dich ranteasern kannst. Sind es diese beiden Kernelemente oder gibt es noch was anderes?
Die würde ich auf jeden Fall schon mal ganz fett unterstreichen und also genau, die kann man, also das sieht man ja quasi auch im Täglichen und selbst bei uns kann man das hin und wieder noch sehen, weil wenn es komplex ist, dann ändert sich die Arbeit, während sie getan wird und wer Chef ist, arbeitet nicht mehr in dem klassischen Bild, der ist ja dann Chef und macht nur noch Entscheidungen und denkt nach, wie die anderen ihre Arbeit machen sollen, aber wenn sich die Arbeit währenddessen ändert, dann wird er ja immer dummer. Und je höher jemand ist in der Hierarchie, desto dümmer wird er, soll aber die Entscheidung mit den meisten Eurozeichen treffen. Und da merkt man ja ganz schnell, aha, das kann ja gar nicht funktionieren. Und deswegen passt dieser Spruch von Nils Pfleging, entscheiden, wo gehandelt wird, so gut. Also die Entscheidung, wenn man die klassische Hierarchie nimmt, so weit wie möglich runterzugeben in diese Hierarchie. Und
oder nach außen, wie es Nils Pfleging malen würde, nicht nach unten, ne?
Richtig, genau. Ja, nach außen. Also die Holokratie passt ja auch dazu. Da gibt es Kreise, die Kreise enthalten. Da würde es auch ein Außen und Innen geben, sodass man so ein bisschen wegkommt. Aber es ist nicht so, dass Holokratie hierarchiefrei wäre, wie häufig behauptet wird. Das ist gar nicht so. So, und alles andere leitet sich jetzt eigentlich davon ab. Also, du hast ja nach noch mehr Sachen gefragt. Also, dass wenn man die Entscheidung jetzt mehr nach außen oder unten, sei es dahin, wir meinen das Gleiche, also mehr dahin, wo eigentlich wirklich gearbeitet wird, gibt, dann muss ja das auch da angenommen werden. Und das heißt, es muss jetzt an Stellen entschieden werden, wo vorher nicht entschieden wurde. Und es ist natürlich viel einfacher für einen Chef etwas zu entscheiden, als das jetzt meinetwegen 10 Teammitgliedern zu überlassen. Das heißt, in der Selbstorganisation, das ist ein bisschen wie ein Paradox, braucht es mehr Regeln. Nämlich es braucht Regeln, wie Entscheidungen getroffen werden soll, weil das können wir ja gar nicht. Also schmeiß 10 Leute in einen Raum, gib ihnen ein Problem ohne irgendwelche Entscheidungsprozesse. Die werden versuchen, einen Konsens zu finden, und wenn es ein schönes Problem ist, werden sie das nicht hinkriegen. Da wird alles Mögliche passieren, nur nicht eine Entscheidung, die dann auch von allen getragen wird. Also braucht es Regeln, wie wir Entscheidungen treffen. Und da hat halt die Holakratie einen Vorteil, weil sie sowohl für das operationale Geschäft als auch, wenn es darum geht, die Struktur der Organisation zu definieren, also wo sind Strukturgrenzen innerhalb der Organisation, Regeln vorsieht. Und die sind in der Verfassung beschrieben. Und die Verfassung ist schwer zu lesen, keine Frage. Sollte man eigentlich auch nicht. Also
muss gelebt werden, aber es muss ja irgendwie gegossen werden in Strukturen und dann ja vielleicht auch operationale Regeln, an die man sich dann hält. Ja. Aber ich muss nochmal zurückkommen auf eine Eingangsaussage, so hast du im Nebensatz gesagt, das ist ein super Instrument, um mit Selbstorganisation laufen zu lernen, oder ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast. Ist Holakratie so eine Art Selbstorganisation mit Stützrädern, also ohne die Selbstorganisation schon komplett erreicht zu haben, für Menschen, die vielleicht in traditionellen Strukturen aufgewachsen sind, eine Möglichkeit, sich daran zu tasten, weil sie durch die Formalismen zumindest Halt bekommen in den Fragen, wie mache ich denn das jetzt ganz konkret?
Empfinde ich so. Also die Holakratie hat dann so ein breites Spektrum, was sie anbieten könnte. Also wenn ich von einem klassischen Unternehmen komme, dann könnte ich in der Holakratie dieses klassische Unternehmen erstmal relativ gut sogar nachbauen. Also wirklich, wirklich sagen, die klassischen Entscheidungsmechanismen, die ich hier habe, die übernehme ich. Vielleicht auch nur für manche Entscheidungen so. Und dann kann ich so langsam anfangen, mit den Elementen der Holakratie zu spielen und sie nach und nach einzuführen. Das kommt jetzt auch mit der Verfassung 5.0, hat es die Holakratie mit aufgenommen, dass man ein modulares Einführungskonzept hat. Und dann kann ich so nach und nach die Elemente einführen und dann merkt man, dass es irgendwann so einen Punkt gibt, wo so ein ganzes Team das versteht, darauf aufspringt und auf einmal eine ganz andere Energie und was sich letztendlich in der Verantwortungsübernahme widerspiegelt, aufkommt. Und ab da würde ich sagen, da passieren dann sozusagen die ersten Blüten von Selbstorganisation. So, und wo das dann zu Ende ist, ist ja, ich finde, es ist ja eine philosophische Diskussion. Also wann bin ich jetzt vollständig selbst organisiert und wann nicht, keine Ahnung. Aber das wäre auch erstmal nicht so wichtig. Der Weg, ne? Und so, das Ziel.
Aber ich finde die Diskussion jetzt erstmal spannend schon, auch wenn sie erstmal vielleicht philosophisch sein mag, ob, wie gesagt, das erstmal so eine Selbstorganisation mit Stützrädern ist und wir irgendwann in der Lage wären, als Gesellschaft, als Organisation, wenn wir reifer wären, diese Stützräder von uns zu werfen und zu sagen, jetzt finden wir auch ohne diese starren Regeln eine Möglichkeit, selbstorganisiert zu arbeiten, oder ob das quasi systemimmanent ist. Selbstorganisation funktioniert nur mit so einer Art Verfassung.
Ja, da glaube ich, dass es ja quasi kein Oder ist, sondern, also ich glaube, was Holakratie ist, ist ja quasi, also die Regeln, die animieren uns zum Üben von bestimmten Verhaltensweisen. Und wenn diese Verhaltensweisen in ein Mindset oder in eine Haltung übergegangen sind, also wir das ganz selbstverständlich anwenden, also keiner muss mehr in die Verfassung gucken oder braucht mehr irgendwelche Meeting-Agenda-Vorlagen, weil das einfach ganz klar ist. Also weil der Vorteil jedem aufgefallen ist, weil er das besser findet, geht es in die Haltung und der verhält sich einfach anders. Dann brauchen wir das andere nicht mehr. Wir haben es sozusagen integriert. Also es ist nicht so, dass wir es wegschmeißen. Es ist dann ja quasi in uns. Also wenn ich im agilen Lager gucke, also wenn ich jetzt wirklich ein agiles Software-Team nehme und denen sagen würde, so bitte, hier sind die Anforderungen, die setzt ihr um, ich gucke in 3 Jahren wieder vorbei, dann müsste mir ein agiles Software-Team sagen, stopp, so arbeiten wir nicht. Also das können wir nicht, wollen wir nicht. Wir müssen anders mit dir zusammenarbeiten, weil das sozusagen, über das verkörpern die. Also die können sich gar nicht mehr vorstellen, anders miteinander zu arbeiten. Und dann fallen sozusagen diese Stützräder weg. Oder ich kann halt alleine laufen. Also je nachdem, wie man die Metapher jetzt wählt.
Ja, genau. Ich frage mich, ob die Metapher vielleicht falsch gewählt war, weil mein, und das muss ich jetzt nochmal betonen, ich habe überhaupt gar keine eigenen praktischen Erfahrungen mit Holokratie. Ich habe Erfahrungen mit Selbstorganisation, wie wir sie hier bei Smartsteuer eingeführt haben. Da haben wir versucht, auf Stützräder zu verzichten, um jetzt nochmal in dem Bild zu bleiben. Wenn ich mir das, die Metapher des Stützrades nochmal überlege, dann hätte ich den Vorwurf an die Holokratie, dass die Regeln, so wie ich sie wahrnehme, so starr sind, dass es doch eher ein Dreirad ist und ich durch die Benutzung des Dreirads das Gleichgewicht halten, das Selbstständige gar nicht erlerne, wohingegen Stützräder ja so gebaut sind, dass sie eigentlich während der Fahrt gar keine Rolle mehr spielen, sondern lediglich nur noch in Situationen, wo es irgendwie wackelig wird oder so, mich kurz auffangen. Ne? Also ich will das Bild nicht überstrapazieren, aber du weißt, was ich meine. Ja, also die Frage ist, du hast gerade geschildert, die Nutzung dieses Systems führt dazu, dass man eine veränderte Haltung hat, sodass man irgendwann quasi aus sich heraus Entscheidungen trifft in dieser Haltung und nicht mehr mehr, weil es eine Regel ist. Und meine Frage ist, je mehr Regeln ich habe, verlerne oder lerne ich dann gar nicht erst diese Verantwortungsübernahme, weil ich sie ja immer an Regeln delegieren kann. Ich kann ja immer sagen, das haben wir so gemacht, weil das steht da.
Ah, nee, so einfach ist ja leider nicht, weil die Holokratie ja nichts darüber sagt, wie du die Verantwortung zum Beispiel für deine Rolle übernimmst. Also sie bringt dir quasi mit allen möglichen, mit allen Instrumenten der Holokratie aus allen tropft es heraus, übernimm die Verantwortung für deine Rolle, also für deinen Job, den du machst. Sie sagt natürlich nicht, wie du das tun musst. So, und ich gebe dir recht, und das ist auch was wir beobachten, dass das ganz schön überfordern kann.
Eben, ja.
So, also wenn das jetzt konsequent eingefordert wird, dann ist das unter Umständen sehr neu und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und ich habe in der klassischen Struktur gemerkt, dass ich auch am besten nicht drüber rede, wenn ich irgendwas nicht weiß. Und dann kann das sehr spannend werden. Also das erleben wir schon. Und deswegen haben wir da ein ganzes Trainingsprogramm aufgebaut, also von einem eintägigen Taster-Workshop, wo man mal die Zusammenarbeit in einer Simulation mit 12 Leuten eben kennenlernen kann, über ein 5-tägiges Training, wo man sozusagen zum Moderator von holokratischen Prozessen ausgebildet wird und dann auch nochmal ein eigenes 2-tägiges Training für die Führungsrolle, die Leadlink-Rolle in der Holokratie. Dann haben wir sehr viel Wissen aufgebaut in unserem Intranet. Wir haben einiges an Videos veröffentlicht. Genau, das Ganze ist dank Corona ja nun inzwischen auch remote-fähig. Also die Workshops gehen alle remote weiter. Und weiter geht es dann, das ist sozusagen das Trainingsgeschäft. Dann kommt auf der anderen Seite das Coaching, dass wir dann beim Neuaufbauen von Kreisen helfen, also wirklich sozusagen mit denen in deren operatives Geschäft gehen, da Purpose-Workshops machen, Strategie-Workshops begleiten und auch die normalen holokratischen Meetings begleiten. Am Anfang moderieren wir sie selber. Dann wollen wir, dass sich welche aus dem Team da drin ausbilden lassen. Dann helfen wir denen, den Job zu machen, bis wir dann am Ende nur noch ein Shadowing machen, während sie dann die holokratischen Prozesse moderieren. Und irgendwann sind wir dann weg oder sagen wir mal so, werden wir nur noch gerufen, wenn es Fragen gibt dann. Also, dass wir uns so dieses Hilfe zur Selbsthilfe, dass wir uns dann eben möglichst überflüssig machen. Und überall in der ganzen Firma eben Multiplikatoren und das Wissen sich entstehen lassen, sodass sie sich dann selber helfen können.
Jetzt ist das eine ja, die Mitarbeitenden, die schon da sind, quasi da auf dieser Reise zu begleiten, diese ganzen Angebote zu machen, von denen du gerade gesprochen hast. Dann habt ihr relativ viel Aufwand alleine schon mal intern bei fast 2000 Mitarbeitenden in der Gruppe, ne, mit allen Tochterunternehmen. Mhm. Und jetzt sind aber Mitarbeiter erstmal ja nicht in der Regel heutzutage mehr 40 Jahre da und gehen dann in Rente, sondern kommen in der Regel irgendwie vielleicht jetzt nicht nur von der Uni, sondern vielleicht auch mal aus anderen Berufen anders geprägt. Und verlassen das Unternehmen vielleicht auch irgendwann nochmal, also brauchen eine Anschlussverwendung, um ein Wort unseres früheren Wirtschaftsministers zu gebrauchen. Wie geht ihr damit um? Diese klassischen Karrierewege, wie man sie heute ja noch ganz verbreitet in Unternehmen findet, sind ja schon vielfach geprägt von zunehmender Personalverantwortung und Co. Und diese Begrifflichkeiten gibt es ja dann so in der Selbstorganisation nicht mehr. Vielleicht ist das bei Holokratie ein bisschen ein Häkchen einfacher, weil man über die Kreise so eine Simulation noch hat, aber wahrscheinlich wird es für jemanden, der sich jetzt woanders bewirbt, sollte das denn je vorkommen, schwieriger, so seine eigene ja persönliche und fachliche Entwicklung zu beschreiben. Habt ihr das thematisiert oder ist es erstmal ein rein, sagen wir, Hypoport-internes Thema?
Du meinst jetzt, ich habe es noch nicht ganz verstanden, wenn Leute neu zu uns kommen oder wenn sie denn wieder gehen?
Beides. Ja. Genau, wenn sie kommen, muss man sie überzeugen davon. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ihr braucht einen Seniorigen im Sinne von erfahrenen Menschen auf irgendeiner Position. Ja. Und jetzt kommen die, sind geprägt von klassischen Systemen und sagen, ja, ich hatte in meinem letzten Job halt 40 Mitarbeitende und so, also Personalverantwortung, so und so viele Budgetverantwortung und so. Jetzt kommt ihr und jetzt habt ihr Holokratie und sagt, ja, haben wir so aber nicht.
Ja.
Wir können ja auch kein Head of Chief of Science, keine Ahnung was geben, sondern
Ja, das ist so. Also zumindest, ich muss noch mal ganz kurz sagen, wir sind ja nur ungefähr in der Hälfte der Leute holokratisch. Ne? Wir haben also
immerhin 1000.
Wir haben so ungefähr, ja. Aktuelle Zahlen kenne ich gerade auch nicht, aber ungefähr die Hälfte ist es. Das heißt, wir haben auch noch Firmen, die nicht mit Holokratie laufen. So, und wenn jetzt Leute ankommen und die wollen in holokratischen Firmen anfangen, dann ist bei diesen Leuten ein großer Motivator, dass sie nicht mehr in klassischen Organisationen arbeiten wollen. Also, dass sie für sich erkannt haben, also das als einen Grund, dass sie das nicht mehr möchten und deswegen ein Hypoport-Unternehmen auch gerade interessant finden.
Okay.
Also da haben wir relativ wenig Probleme. Wir hatten sogar eher schon in einem Hypoport-Unternehmen, was damit auch sehr also sehr gute Arbeitgebermarkenwerbung gemacht hat, das Problem, dass die Leute dort angefangen haben, weil da so toll gearbeitet wird, aber die gar nicht so richtig interessiert waren, an was wir eigentlich arbeiten. Und das musste dann auch erstmal wieder ein bisschen gerade gerückt werden. Also so von daher kommend, wenn jetzt jemand sagt, so, ich habe jetzt 20 Jahre bei der Firma gearbeitet und habe jetzt inzwischen 100 Reports, die alle direkt an mich reporten und jetzt kommt eine Aufzählung von ganz viel Status, dann würden wir sagen, puh, ist schwer. Was willst du denn eigentlich inhaltlich machen? Ne?
Richtig.
Und das heißt ja nicht, dass wir keine disziplinarische Verantwortung mehr hätten. Also die Rolle haben wir natürlich auch noch. Die muss es ja mindestens formal geben. Und natürlich gibt es sie bei uns auch weiter. Allerdings ist sie in ganz vielen Fällen zum Beispiel inzwischen getrennt von der fachlichen Verantwortung. Das heißt, der typische Chef, der jetzt ankommt, sowohl fachlich als auch personaltechnisch, also für alles verantwortlich war, den gibt es immer weniger bei uns. Und insofern gucken wir dann eher darauf, wer kommt denn da an und was sind seine Stärken und was möchte er eigentlich wirklich tun, so dass wir alle maximalen Nutzen und Spaß dabei haben.
Jetzt bist du selber jemand, der auch vielleicht gar keine klassische Karriere hinter sich hatte und deswegen würde ich gerne mal rausfinden, ob dich das irgendwie in deinem jetzigen Job, vielleicht zu deinem jetzigen Job sogar gebracht hat, denn du bist ja so ein bisschen der Wanderer zwischen den Welten. Hast eine technische Ausbildung, Informatik oder Wirtschaftsingenieurwesen oder sowas, ne?
Ja, Elektrotechnik war es sogar.
Elektrotechnik, okay. Ja, ja. Aber irgendwie mit Informatik-Background, jedenfalls hast du als Entwickler gearbeitet, ne? Ja. Dann warst du freier Trainer für Entwicklungs- und agile Methoden und sowas. Dann warst du Geschäftsführer auch von einem Beratungshaus Richtung Agilität, dann Teamleiter Entwicklung, dazwischen wieder mal freier Coach und jetzt wieder in einem Unternehmen, dann in einer ich weiß gar nicht genau, wie man das dann bezeichnen würde, freien Tätigkeit und auch wieder ein bisschen als Coach. Also du kennst die Freiheit in der Selbstständigkeit ebenso wie den goldenen Käfig der klassischen Hierarchie aus eigener Erfahrung. Mhm. In welcher Rolle hattest du da ganz persönlich, hattest du es da ganz am einfachsten?
Ja, das hat alles so seine Vor- und Nachteile, ne? Also als ich das erste Mal in die Selbstständigkeit gegangen bin, dachte ich mir, war meine Motivation eigentlich gar nicht die Freiheit, sondern es war fast schon so ein bisschen Midlife-Crisis-mäßig, dass ich mir dachte, so, ich bin jetzt irgendwas um 40 oder kurz vor, ich muss das jetzt mal ausprobieren. Ich will das mal gemacht haben, wie das so ist. Ja, habe ich dann gemacht, ging auch ganz gut. Hätte ich wahrscheinlich mit ein bisschen weiter wachsen auch machen können. Aber mir haben so ganz elementare Sachen gefehlt. Und es waren tatsächlich konstante Kollegen und konstante Projekte. Also, dass ich nicht nur irgendwo reinkomme als Berater, irgendwas Kluges sage, also vermeintlich klug und dann wieder weg bin, sondern ich wollte verantwortlich sein dafür. Also für das, was ich sage und dann eben auch mitkriegen, wie ist dann die Umsetzung, weil ich mir davon versprochen habe, dass ich davon viel lernen kann und mich dabei eben gut weiterentwickeln kann. Und nachdem alles, was du aufgezählt hast, war das schwierig, und nach Selbstständigkeit und Geschäftsführung war das tatsächlich schwierig, so einen Job in einer Firma zu finden, weil alle gesagt haben, ja, der bleibt ja nicht lange, ne? Seine Selbstständigkeit läuft vielleicht gerade nicht so und dann ist er der wieder weg und so. Aber Hypoport war da eben anders und hat gesagt, nö, machen wir mal. Ja, und ich war noch nie so lange an einem Stück bei einer Firma.
Ah ja.
Ich habe auch jetzt gerade nicht vor zu gehen.
Sehr gut. Aber Steve Jobs, glaube ich, war es, der mal in so einer berühmten Rede vom Connecting the Dots gesprochen hat. Also rückblickend eine sinnvolle, aufeinander aufbauende Entscheidungsfolge quasi zu entdecken, die man vielleicht selber in dem Moment nicht gesehen hat. Gibt es das bei dir? Gibt es eine Verbindung dieser verschiedenen, ja, sowohl inhaltlichen Tätigkeiten, also zwischen Entwicklung und Coaching, gibt es ja schon nochmal ein paar Unterschiede, und aber auch im Anstellungsverhältnis quasi auch nochmal Unterschiede. Gibt es irgendwas, wo du sagst, aber da waren sie sich alle quasi sehr nah?
Was ich so retrospektiv feststelle ist, und das hat jetzt gar nichts mit der Beschäftigungsform zu tun, sondern immer eigentlich mehr mit dem, was ich gesucht habe, ist ein Hin- und Herspringen zwischen, ich sag's mal so, tatsächlicher Arbeit, also wirklich irgendwas machen und das auch ein bisschen länger, und Beratertätigkeit. Und das finde ich weiterhin interessant, also diese beiden Pole zu bedienen, weil in der Beratertätigkeit hat man das Glück, sich sozusagen mit dem neuesten Scheiß beschäftigen zu können und das auch immer wieder zu verproben, indem man das anderen Leuten erzählt und abhängig davon ist, dass denen das irgendwie gefällt. Also dadurch entwickelt man sich dort weiter, hat aber meistens ein Problem in der Umsetzung, weil man nicht wirklich weiß, wie das funktioniert. Bin ich in der Umsetzung, dann dauern die Projekte meistens sehr lange. Ich kriege zwar richtig gut mit, was jetzt was es jetzt braucht für die Umsetzung, habe wahrscheinlich dann auch ein tolles Team, mit dem ich das zusammen machen kann, aber es wird dann irgendwann langweilig, weil es zu langsam geht, so für den eigenen Kopf. Und dazwischen so hin und her zu springen, das würde ich sagen, also das würde ich nicht sagen, das habe ich erkannt, dass ich das gerne tue. Und das habe ich auch innerhalb von Firmen gemacht und das habe ich auch schon innerhalb von Hypoport gemacht. Also angefangen habe ich als Agile Coach, dann habe ich mehr, bin ich wieder ein bisschen mehr in, also wirklich mit Scrum und Kanban und so. Dann habe ich quasi die Personalabteilung um Agile Coaching ergänzt und damit dann so auf links gedreht. Wir haben das dann People and Organization genannt. Da bin ich sozusagen dann in die Führung und in den Aufbau eines neuen Bereiches gegangen. Das habe ich dann wieder mehr an die Leute übergeben. Seitdem bin ich dann mehr wieder am Arbeiten, was jetzt Holakratie und Implementierung mit den Teams angeht. Ja, so geht es immer so ein bisschen hin und her zwischen diesen Polen.
Jetzt hast du selbst Kinder. Gibst du denen hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunft etwas da auf dem Weg aus seiner eigenen Erfahrung etwas, mit dem sie sich inhaltlich beschäftigen sollten, aber vielleicht auch eben genau mit dieser Vorstellung von Karriere, das Wort ist schon irgendwie gefühlt noch im letzten Jahrhundert stecken geblieben, aber diese persönliche Entwicklung und vielleicht auch das sich unabhängig machen von eben den klassischen Faktoren, immer größerer Dienstwagen, immer, weiß ich nicht, mehr Menschen, die an einen berichten.
Explizit bemühe ich mich, das nicht zu tun, weil die ja ihren Weg finden müssen, wie sie das jetzt gut finden. Implizit geschieht das erstaunlich viel. Also erschreckend, würde ich geradezu sagen.
Warum?
Warum naja, erschreckend? Naja, also weil ich bin sehr stolz auf meine Kinder. Und
natürlich.
Natürlich. Und kann mit denen Diskussionen führen, die ich mit vielen meiner Kollegen nicht führen kann. Und die sehen das dann immer noch mal von einem natürlich, wenn sie sind so 19 und 22 jetzt gerade Jahre alt. Und dann sehen die das natürlich mit den Augen auch eines 20-Jährigen. Und das ist mega interessant, sich dann mit so jemandem darüber auszutauschen, was jetzt zum Beispiel persönliche Entwicklung ist oder was Holakratie ist und was die dann für ihr Leben daraus machen. Also wenn mein Sohn dann anfängt und sagt, ja, das mit der Führung, das ist ja interessant, welche drei Bücher sollte ich denn da mal lesen, und sich dann Managerkonferenz und Malik schnappt, die mal durchliest, dann denke ich mir so, also, das habe ich erst viel später gemacht. Verstanden habe ich es auch nicht so richtig.
Und überholt hat sich es inzwischen gefühlt auch schon dreimal.
Ja, genau. Aber das sage ich dann auch, dass es heute vielleicht da andere Vorstellungen zu gibt. Aber nichts ist ja davon so richtig falsch. Also in allem ist ja ein Stückchen Wahrheit drin. Und da knabbern die sich so durch. Und ich mag, also vielleicht noch die Frage mehr zu beantworten, ich mag dann lieber mit denen über das, was in ihnen vorgeht, diskutieren.
Ah.
Und da kann ich ja quasi nicht, also da sage ich ja auch, was ich denke, und dann stellen die Fragen, aber ich würde da nie sagen, das ist heute so oder das muss man jetzt so machen, weil ich glaube da auch selber nicht dran, dass ich das wüsste.
Aber dann bist du in deiner Rolle als Vater dann tatsächlich auch mehr Coach, als du jetzt klassische Führungskraft bist, die sagt, so wird es gemacht, sondern du hilfst ihnen zu ihren eigenen Antworten.
Ja, also ich denke mir so, dass wenn das so laufen kann, dann ja eigentlich ganz gut gelaufen ist. Ne? Also wenn sie klein sind, dann ist das ja mehr wie Führung. Also jede Führungskraft hat ja bestimmt schon mal den Ausdruck gebraucht, das ist ja wie im Kindergarten hier. Ich glaube, das hat einfach viel miteinander zu tun. Und wenn sie dann größer werden und sich versuchen, die Welt und die Bedeutung der Welt selbst zu schaffen, dann kann ich ja nur noch sozusagen mit meiner Perspektive daneben stehen und die, wenn gebraucht, immer zum Besten geben und sozusagen als Medium fungieren, mit dem sie sozusagen ihre Ansichten auch challengen und diskutieren können. Also ich glaube, mehr geht nicht.
Um abschließend in dem Bild zu bleiben, wo siehst du jetzt Hypoport und sagen wir mal die Reifegrad der Selbst Organisation auf so einem Lebensalter, also von Kindergarten bis, sagen wir mal, Altersweisheit, wo seid ihr da?
Wow, das ist eine interessante Frage, die hat noch keiner gestellt.
Ach, das ist mein Ziel.
Ja. Ich muss jetzt auch so ein bisschen nebenbei reden, weil ich keine Ahnung habe und deswegen Zeit gewinne. Warte mal. Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja? Also während manche irgendwo so am Anfang sind und ganz viel Hilfe brauchen, stecken wieder andere sicherlich in der tiefsten Pubertät und müssen beweisen, dass es anders viel besser geht. Und ich glaube aber, dass es schon inzwischen viele gibt, die das erkannt haben und die willig sind, sich darauf einzulassen und zu üben, oder eben auch ganz viele, die sagen, also die sagen immer weiter üben, also das immer weiter verbreitern, und wir gucken, wo uns das dann hinführt. Und im Altersspektrum war ich ja jetzt quasi eben überall mal. Ne?
Noch nicht bei der Midlife-Crisis, sagen wir, halten wir das zumindest fest. Irgendwo zwischen Erwachsenenalter und noch nicht Midlife-Crisis. Das hört sich doch aber sehr gesund an. Würde ich dir wünschen, dass du vielleicht die Midlife-Crisis beruflich dann noch lange vor dir hast. Vielleicht sprechen wir dann, wenn es soweit ist, dann nochmal, um die Erfahrungen da auch nochmal zu reflektieren. Es hat mir jedenfalls große Freude gemacht, Björn. Viel Erfolg, sowohl persönlich als auch beruflich weiterhin in diesem spannenden Experiment, das ich ja, wie gesagt, mit einem sehr interessierten Blick verfolge, weil wir hier unsere eigenen Erfahrungen gerade machen und hoffentlich nur voneinander profitieren können, wenn wir uns regelmäßig austauschen. In dem Sinne, bleib gesund und bis hoffentlich bald, Björn.
Das wünsche ich dir auch und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne, ich danke.
Tschüss.
Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.